Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Die russischen Nachrichtendienste machen das mit einer gewissen Breitseite. Also so ziemlich alles, was wichtig erscheint, wird auch ausspioniert. Also in der Politik, insbesondere dort die Sicherheitspolitik, die Bündnispolitik, die Militärpolitik. Dann in der Wissenschaft, Technologien, aber auch Strategien, Zukunftsüberlegungen werden dort abgegriffen. In der Wirtschaft selbstverständlich das Know-how. Also die Russen gehen ziemlich breitfächig vor.
Das sagt der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes Gerhard Schindler und meint damit die Versuche Russlands, Europa zu unterwandern. Darum wird es heute gehen. Wie stark und wie gefährlich ist die von Russland betriebene Destabilisierung Europas? Und welche Gegenmaßnahmen hat Europa ergriffen, kann Europa ergreifen, ohne dabei die eigene Medien- und Meinungsfreiheit zu opfern? Oder muss sie das vielleicht? Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Unser Reporter Josef Römel beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Islamismus und ist dabei auf eine Verbindung gestoßen, die ich bisher so kaum kannte. Die Verbindung zwischen russischen Muslimen, die in Europa leben, und dem russischen Staat. Und er zeichnet nach, wie diese Aktivisten versuchen, muslimische Communities in Europa für russische Propaganda zu gewinnen.
The History of People. The future of Europe. New census. Current challenges. Muslims in the European Community.
So wirbt das European Muslim Forum EMF auf YouTube für sich und stellt sich und seine Geschichte vor. Danach sind 2018 muslimische Führer aus 12 europäischen Ländern in Barcelona zusammengekommen, um die Organisation zu gründen. Unter anderem aus Großbritannien, Frankreich und Italien. Sie will ein Sprachrohr der europäischen Muslime sein und den europäischen Regierungen bei der Integration von Muslimen helfen. Und auch bei Geschäften mit arabischen Staaten könne sie sich vorstellen, eine Vermittlerrolle einzunehmen. Das Europäische Muslimische Forum will Büros in Barcelona und London aufbauen und ihr Präsident Abdul Wahid Niyazov nennt Brüssel auf seiner Facebook-Seite seinen Wohnort.
Including Brussels, London, Barcelona, for our future.
Aber das ist nur die eine Seite, denn gleichzeitig pflegt die Organisation auch einen intensiven freundschaftlichen Kontakt in rechtsextreme russische Kreise und zum tschetschenischen Präsidenten Ramzan Kadyrov, einem Muslim, Diktator und loyalem Freund von Wladimir Putin. Deshalb sind Kadyrovs Truppen auch in der Ukraine massiv im Einsatz. Ein Video im Messenger-Dienst Telegram vom April 2022 auf dem Kanal von Ramzan Kadyrov, der dort unzählige prorussische Propagandavideos postet. Unterlegt mit patriotischer Musik führen tschetschenische Soldaten durch eine Stadt. Zerstörte Häuser, Panzer und Straßen. Behauptet wird, dass das Video in der damals von Russen eroberten ukrainischen Stadt Volnovakha gedreht worden sei. Die Macher des Videos stellen einer Delegation, die sie eingeladen haben, die sichtbare Zerstörung der Stadt vor und machen die Ukraine dafür verantwortlich. Ein tschetschenischer Kämpfer erklärt.
Der Panzer tat alles, damit das Feuer auf ihn eröffnet wird. Und so wurden alle diese Häuser zerstört. Hier waren eine Kirche, ein Busbahnhof. Doch das hat sie gar nicht interessiert. Genauso wenig wie die 1000 Menschen, die da herumgelaufen sind.
Unter den Delegierten ist auch Abdul Wahid Niyazov, der Präsident des European Muslim Forums EMF. Auf Nachfrage, warum er dort sei, schreibt die Organisation per Facebook Messenger:
Der Zweck seines Besuchs in diesem Gebiet war die Vorbereitung eines humanitären Konvois in die Ukraine. Wir unterstützen keinen Krieg, aber wir wahren die Neutralität.
Nachprüfen lässt sich die Vorbereitung nicht, der humanitäre Konvoi auch nicht. Wie neutral ist das Europäische Muslimische Forum also wirklich? Den europäischen Sicherheitskreisen ist die Organisation schon aufgefallen, denn das EMF pflegt Kontakte zu Personen und Organisationen, die als extremistisch eingestuft werden. Zu Institutionen, die laut europäischer Geheimdienste als Muslimbruder nahe gelten und damit extrem gefährlich sind. Westliche Geheimdienste sind überzeugt, dass die Muslimbrüder demokratische Gesellschaften islamisieren wollen, indem sie nach außen als seriöse demokratische Ansprechpartner auftreten und gleichzeitig staatliche Einrichtungen unterwandern. Doch zurück zum EMF, zum European Muslim Forum und zu seinem Präsidenten Niyazov. Auf seiner Facebook-Seite postet er, wie er dem russischen Außenminister Lavrov zum Geburtstag gratuliert. Ein Foto zeigt ihn neben Ramzan Kadyrov mit hochgestrecktem Daumen. Im Februar 2023 verkündet Niyazov, dass eine Delegation seiner Organisation beim iranischen Empfang in Moskau teilgenommen habe. Und als Daria Dugina im August 2022 ermordet wird, eine russische Kriegsbefürworterin und Tochter von Alexander Dugin, einem bekannten neofaschistischen Politiker und Politologen Russlands, postet Niyazov ein Foto vom Sarg der Getöteten mit den Worten: Ein Land, ein Präsident, ein Sieg.
Mr. Niyazov, and he in fact was even former.
Herr Niyazov saß früher im russischen Parlament, in der Duma. Er war Mitglied einer kremlfreundlichen Partei.
Sagt Karel Černý, ein Prager Soziologe, der die Strukturen der muslimischen Community in Tschechien erforscht.
Es gibt in Russland nicht nur die Verbindung zwischen der christlich-orthodoxen Kirche und dem Staat. Die gleiche Verbindung besteht auch zwischen den Institutionen und Organisationen russischer Muslime und dem Staat. Und Herr Niyazov ist seit den 1990er Jahren ein Teil davon.
And Mr. Niyazov is since 1990s part of this.
Die Website der Organisation ist inzwischen nicht mehr abrufbar. Da gab es unter anderem Einblick in das Council des EMF, also den Vorstand mit teilweise einflussreichen und wohlhabenden Leuten, wie zum Beispiel einem Oligarchen aus Aserbaidschan. In seiner Forschung ist Karel Černý häufig auf das European Muslim Forum EMF gestoßen und ist sich sicher, dass das EMF nicht neutral ist.
My idea, European Muslim Forum is.
Ich glaube, dass das European Muslim Forum für Russland Netzwerke und Verbindungen in der muslimischen Community in Europa aufbauen will. Und über diese Verbindungen versucht Russland, die innere Sicherheit zu destabilisieren.
Wie das gehen kann, zeigt das Beispiel eines bisherigen Sympathisanten des EMF, Leonid Kushnarenko. Er ist ein islamischer Konvertit aus Tschechien mit ukrainischen Wurzeln.
Die ersten Schüsse fallen gegen 13.45 Uhr Ortszeit. Etwa 300 Menschen haben sich in der Al-Nur-Moschee in der Innenstadt gerade zum Freitagsgebet versammelt. Dann dringt ein Mann in das Gotteshaus ein und zielt offenbar mit einem halbautomatischen Gewehr auf die Gläubigen, Männer, Frauen und Kinder.
Als 2019 in Neuseeland ein rechtsextrem motivierter Anschlag auf zwei Moscheen erfolgt, bei dem 51 Menschen getötet werden und 50 weitere verletzt, ruft Kushnarenko in seinem Video auf Facebook Muslime auf.
Alle, die daran interessiert sind, einen Waffenschein zu erhalten und sich zum Schutz von Eigentum und Gesundheit zu bewaffnen, bitte kontaktieren Sie mich und ich werde Ihnen dabei helfen.
Die Community, so Kushnarenko in dem Video, soll sich selbst bewaffnen, weil die Sicherheitsorgane Muslime nicht ausreichend schützen könnten. Später wird er den tschechischen Medien sagen, er habe lediglich präventiv handeln wollen. Doch islamfeindliche Gruppen sehen darin einen Aufruf an Muslime, sich zu bewaffnen, um den Westen zu bekämpfen. Die Aufregung in Tschechien zumindest sei damals groß gewesen, sagt der Soziologe Černý.
Das Video ist ein sehr gutes Beispiel für muslimische Aktivisten, die Verbindungen haben zu russischen Organisationen. So können sie die Situation in der Tschechischen Republik eskalieren und destabilisieren.
Leonid Kushnarenko sagt auf Anfrage, er sei russophil, aber mit Putin habe er nichts zu tun. Ende 2020 hat er noch auf einer Online-Konferenz des European Muslim Forum EMF teilgenommen. Bei prorussisch gesonnenen Personen und Organisationen schauen europäische Sicherheitsbehörden inzwischen ganz genau hin. Denn es schwingt dabei immer der Verdacht mit, es handle sich hierbei um eine fünfte Kolonne des Kremls Und das sei bei vielen Vorfällen auch der Fall, sagt Gerhard Schindler, von 2011 bis 2016 Präsident des Bundesnachrichtendienstes.
Wir dürfen uns also nicht schon einengen im Kopf, die Schere schon ansetzen, weil wir sagen, oh, wie kommt das in der Bevölkerung an? Stellen wir da nicht irgendwelche Gruppen unter Generalverdacht? Ich glaube, es ist wichtig für die Sicherheit von Institutionen, von Organisationen wie Staaten, dass man vorurteilsfrei rangeht und überlegt, was kann an Gefahren auf uns zukommen, dass man das auch mit anderen Staaten teilt, dass man international vernetzt ist.
Vor allem im Fokus der europäischen Geheimdienste die russischen Nachrichtendienste. Der Inlandsgeheimdienst FSB, der militärische Nachrichtendienst GRU oder der Auslandsdienst SWR. Alle seien in Europa aktiv. Bereits vor Jahren haben die europäischen Nachrichtendienste vor ihnen gewarnt, sie seien aber nicht immer gehört worden, sagt Schindler.
Insofern hatten wir eine mangelnde Sicherheitskultur in Deutschland. Im Übrigen nicht nur in Deutschland, sondern man kann auch sagen, in weiten Teilen von Europa. Und diese mangelnde Sicherheitskultur, diese fehlende Bedeutung von Sicherheit, dieser geringe Stellenwert von Sicherheit in unserem politischen Alltag, der fällt uns jetzt auf die Füße.
Die Aktivitäten des tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrov seien dafür ein gutes Beispiel. Während Russland seine Spionageabwehr aufbaute, wuchs auch das Netzwerk von Kadyrov. Inzwischen kann er in Europa problemlos Mordaufträge erteilen, um unliebsame Exil-Oppositionelle aus dem Weg zu räumen. Zum Beispiel die Brüder Tumso und Mokhmad Abdurrahmanov. Ein Treffen via Skype. Es wird deutlich, wie groß ihre Anspannung ist und dass die Angst bei ihnen immer mitschwingt. Das war nicht immer so, erzählen sie. In Tschetschenien führten die Brüder ein geregeltes Leben. Mokhmad arbeitete in der Staat- und Kommunalverwaltung, Tumso als Ingenieur. Doch dann aus heiterem Himmel änderte sich ihr Leben. Ende 2015 wird Tumso von Kadyrov-Leuten in seinem Auto gestoppt. Einer von ihnen sei Islam Kadyrov gewesen, ein Cousin des tschetschenischen Machthabers.
Und alles, was dann passierte, war, weil Islam Kadyrov den Bart von meinem Bruder nicht mochte.
Das Handy wird Tumso abgenommen. Er wird beschuldigt, den falschen Bart zu tragen und deshalb ein Islamist zu sein.
Viele Gesetze und Morde sind einfach mit Kadyrovs Stimmung verbunden. Wenn er mit guter Laune aufwacht, kann er womöglich eine komische Sache erlassen, durch die die Leute zu irgendwas gezwungen werden. Also wenn sich Kadyrov die Kopfhaare abrasiert hat, müssen ihm alle folgen.
Ihre ganze Familie gerät in den Fokus des tschetschenischen Sicherheitsapparats. Die Brüder fliehen. Sie trennen sich. Auf unterschiedlichen Wegen gelangen sie nach Europa. Tumso lebt heute in Schweden, Mokhmad in Deutschland. Über Russlands Krieg gegen die Ukraine sagt Mokhmad auf einem Video, das er auf verschiedenen sozialen Plattformen gepostet hat.
Unsere Religion und unser Volk ist rein von euch. Kein ehrwürdiger Tschetschene würde das ukrainische Land mit Waffen in der Hand betreten, um die Interessen der Russischen Föderation und ihres Präsidenten Wladimir Putin zu verfechten.
Immer wieder posten die Brüder solche Videos in den sozialen Netzwerken. Das rächt sich 2019.
Gegen meinen Bruder und sogar gegen unsere ganze Familie wurde Blutrache verhängt. Durch den Vorsitzenden des Parlaments der Tschetschenischen Republik.
Mitte 2020 kann ein Anschlag auf Mokhmad gerade noch verhindert werden. Mokhmad wird von Tschetschenen gewarnt, dass ein Killer auf ihn angesetzt ist. Er informiert die Polizei, ein Verdächtiger wird festgenommen. Bis heute lässt Mokhmad der Fall nicht los.
Zu sagen, dass ich Angst habe, das wäre vielleicht falsch, weil dann würde ich vielleicht nicht mit Ihnen reden. Aber ich bin auf der Hut. Ja, natürlich. Und natürlich unterschätze ich meinen Feind nicht. Ich nehme alle Vorsichtsmaßnahmen ernst, weil der Feind über unendliche Geldressourcen verfügt. Und bisweilen entscheidet Geld über alles.
И поэтому
Dieses Gefühl, dass irgendwas passieren könnte, hat mich bisher nicht verlassen. Und ich habe einfach bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen, was meine Sozialkontakte angeht. Und ich habe schon immer wieder geschaut, mit wem ich mich treffe. Und nach dieser Mordankündigung habe ich meine Sicherheitsmaßnahmen noch mehr verschärft.
Seit Sommer 2022 steht der Mann, der den Mord an Mogmat geplant haben soll, in München vor dem Oberlandesgericht. Der Befehl sei aus dem Sicherheitsapparat Kadyrows gekommen, sagt die Bundesanwaltschaft. Laut deutscher Sicherheitskreise trieb der Angeklagte mutmaßlich ein doppeltes Spiel und arbeitete für unterschiedliche Seiten, neben Kadyrows Sicherheitsapparat offenbar auch für den Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern. Dort hatte er wohl auch eine Kontaktperson. In welcher Form der Angeklagte für den Verfassungsschutz gearbeitet hat, bleibt unklar. Der Fall ist bis heute, 17. Mai 2023, nicht abgeschlossen. Für den ehemaligen BND-Chef Gerhard Schindler ist er jedoch ein Beispiel dafür, dass Russland seine Spionageaktivitäten seit der Krim-Annexion 2014 immer mehr verstärkt hat.
Die russischen Nachrichtendienste machen das mit einer gewissen Breitseite. Also so ziemlich alles, was wichtig erscheint, wird auch ausspioniert. Also in der Politik, insbesondere dort die Sicherheitspolitik, die Bündnispolitik, die Militärpolitik. Dann in der Wissenschaft, auch dort Technologien, aber auch Strategien, Zukunftsüberlegungen werden dort abgegriffen. In der Wirtschaft selbstverständlich das Know-how, das deutsche Ingenieurwissen ist begehrt wie eh und je. Also die Russen gehen ziemlich breitfächig vor.
Meint der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes Gerhard Schindler. Im Beitrag war auch die Rede von der 5. Kolonne des Kremls, zu denen nicht nur muslimische Aktivisten gehören. Wie breit aufgestellt und wie erfolgreich ist Russland insgesamt bei seinen Bemühungen, Europa zu destabilisieren? Das möchte ich wissen von Susanne Spahn. Sie ist Historikerin mit Schwerpunkt Osteuropa und unabhängige Russland-Expertin. Mit ihr bin ich verbunden. Hallo, Frau Spahn.
Hallo, guten Tag.
Frau Spahn, im eben gehörten Beitrag ging es um kremlnahe muslimische Aktivisten. Aber wir haben in der Weltzeit auch über Länder wie Moldau oder Bulgarien berichtet, wo Russland mit Propaganda und Desinformation die Leute zumindest verunsichert hat. Und zuletzt war viel die Rede von sogenannten False-Flag-Aktionen, also Aktionen, die man Russland zuordnet, obwohl das auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz nachvollziehbar erscheint, wie der Drohnenangriff auf den Kreml oder der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines. Wie ernst müssen wir das nehmen, Frau Spahn?
Ja, zunächst zu diesem Drohnenangriff. Das war nun eine sehr spektakuläre Aktion. Der Kreml hat ja sofort die Ukraine beschuldigt, einen Anschlag auf Präsident Putin persönlich verüben zu wollen. Das erscheint also eher unwahrscheinlich. Letztendlich muss man auch sehen, dass ja während der ganzen Amtszeit Putins es ja viele von solchen Angriffen gab, wo man nicht genau weiß, sind sie nun real oder fingiert. Wichtig ist eben, das Ganze politisch zu nutzen, also eine Atmosphäre der Angst zu schaffen und der Bedrohung. Natürlich war das ja auch gut getimt, also kurz vor dem 9. Mai, wo man ja also zum einen darstellen musste, dass Russland nun tatsächlich angegriffen und bedroht ist. Das ist ja nun das wichtigste Narrativ des Kremls im Ukraine-Krieg. Und zum Zweiten eben auch zu zeigen, wir haben damals den Krieg gegen die Faschisten gewonnen und werden es auch heute wieder tun. Das sind so die wichtigsten Botschaften, die an das eigene Volk gesendet werden. Da geht es darum, Vertrauen zu schaffen, natürlich auch die Leute zu mobilisieren für den Krieg. Und letztendlich macht Putin sich damit auch unentbehrlich für die Lösung der Probleme. Also er schafft eine Atmosphäre, wo er dann alleine als Lösung erscheint, um Russland aus dieser vermeintlichen Sackgasse herauszuführen. Und das ist eben auch ein Instrument, um sich selber an der Macht zu halten.
Es heißt ja auch, dass Russland umfassende Netzwerke aufgebaut hat, in denen auch Botschaften und Diplomaten im Ausland gezielt zum Zweck der Desinformation eingesetzt werden. Was wissen Sie darüber?
Ja, das ist ein Netzwerk, das tatsächlich viele europäische Länder umfasst. Sie hatten ja auch Bulgarien genannt, Serbien ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, oder aber auch Deutschland. Es geht darum, hier die politischen Interessen Russlands durchzusetzen. Der hybride Krieg hat ja auch nicht erst im vorigen Jahr begonnen, sondern bereits 2014 mit der Annexion der Krim. Es geht also darum, dass Russland sich selber wieder als Weltmacht versteht. Und da erscheint der Westen eben als Störfaktor mit seinen Integrationsangeboten an die Ukraine. Und eine Westbindung der Ukraine ist eben nicht erwünscht. Das versucht Russland nun auch notfalls militärisch durchzusetzen. Ja, und was sind dann die Aktivitäten? Da hat Russland ein breites Netzwerk geschaffen mit verschiedenen Akteuren. Sie haben also schon die Botschaften genannt. Wichtig sind also auch Kulturinstitutionen wie Ruski Mir oder Rosatrudnicheswa, also Organisationen, die sich eigentlich die Kulturarbeit auf die Fahnen geschrieben haben, aber dann doch auch politische Ziele verfolgen.
Aber was kann Europa dem entgegensetzen, ohne dabei die eigenen Ansprüche, die eigene Medien- und Meinungsfreiheit zu opfern? Und muss da Europa nicht mehr tun, als in Anführungsstrichen nur Internet und Medien auszuwerten, um Informationen zu sammeln, sondern vielleicht auch um zu handeln, um Gegenkampagnen zum Beispiel zu organisieren? Wie sehen Sie das?
Ja, da muss und sollte Europa handeln, natürlich vor allem auch Deutschland, wenn es gerade um die Arbeit der Auslandsmedien geht, also RT und Sputnik, das sind ja die maßgeblichen Akteure, die hier russische Narrative verbreiten, europaweit und auch in Deutschland. Diese Aktivitäten sind ja leider durch die Sanktionen nicht gestoppt worden. Eigentlich sollten die Inhalte nicht mehr verbreitet werden. Nichtsdestotrotz wird dieses Netzwerk ausgebaut. RT sendet in 7 Sprachen mittlerweile, Sputnik in 30. Also erstmal müssten überhaupt die Sanktionen vollständig durchgesetzt werden. Das ist bislang nicht der Fall. Ich denke, das wäre ein ganz wichtiger Punkt auch für unsere Glaubwürdigkeit, wenn wir nun Sanktionen erlassen, dass wir diese auch umsetzen. Und dann weiter geht es darum, dass möglichst unsere Organisationen und unsere Medienbehörden, die zum Beispiel mit den Auslandsmedien befasst sind, da auch Stellung nehmen, zum Beispiel zu Desinformation. Da kommt ja dann oft der Vorwurf der Zensur, das ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt, weil es geht ja nicht darum, dass Russland keine alternative Meinung verbreiten sollte, sondern es geht darum, dass Russland gezielt Desinformation verbreitet, um hier unsere Gesellschaften zu destabilisieren. Und da wäre es eben wichtig, dass sich unsere Medienbehörden damit befassen, dass journalistische Standards eingehalten werden. Und falls das nicht der Fall ist, das entsprechend dann auch zu sanktionieren, wie es zum Beispiel die britische Medienbehörde Ofcom sehr schön gezeigt hat während des Skripal-Falls. Also als da behauptet wurde, dass die FSB-Agenten ja nur Sightseeing machen, als sie die Skripals vergiftet haben, da hat Ofcom zum Beispiel RT in Großbritannien mit einer Geldstrafe versehen. Und dann geht es natürlich darum, dieses Problem Desinformation auf ganz verschiedenen Ebenen anzugreifen. Also vor allem auf der persönlichen Ebene, da fängt es natürlich an mit Medienkompetenz, mit politischer Bildung. Da wird natürlich schon einiges getan, aber es kann mehr getan werden. Man bräuchte auch mehr finanzielle Mittel dafür, dass man das eben in den Unternehmen, in den Schulen flächendeckend anbietet. Und drittens brauchen wir auch eine gesellschaftliche Debatte darüber, dass Russland gezielt mit seinen Aktivitäten, also sei es nun der Informationskrieg oder auch andere wie Cyberangriffe oder Spionage oder auch False-Flag-Aktionen, hier unsere Demokratie angreift, unsere Gesellschaft destabilisieren will. Und da muss einfach die Bevölkerung auch noch viel sensibler dafür gemacht werden, weil viele denken einfach, das sind ja Medien wie andere auch und die wollen es informieren. Und da sind viele Leute einfach noch viel zu naiv.
Soweit Susanne Spahn, Historikerin mit Schwerpunkt Osteuropa und unabhängige Russland-Expertin über die Gefahr, die von Russland ausgeht, um Europa zu destabilisieren und über die Gegenmaßnahmen, die Europa anwenden sollte. Danke für Ihre Einschätzung, Frau Spahn.
Ja, sehr gerne.
Seit Russlands Angriff auf die Ukraine kann man besonders in Ostmitteleuropa beobachten, wie Frau Spahn gerade sagte, wie Russland versucht, mit Propaganda und Desinformationen die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Zum Beispiel in der Republik Moldau oder in Bulgarien oder auch in Serbien. Stöbern Sie in unserem Podcast. Sie werden garantiert fündig. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.